Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Talk About, ein Interview mit einem Gast, der den Weg aus der Karriere in die Selbstständigkeit schon gegangen ist. Ein Vorbild, ein Mutmachbeispiel, diesmal eines, das mehrere Anläufe gebraucht hat, was ja auch ganz, ganz spannend ist. Also, freu dich auf das Interview. Bleib dran, es geht nämlich gleich los. Und wenn du lieber sehen als nur hören möchtest, dann wie immer gerne auf meinem YouTube-Kanal. Bis gleich.
Hallo, ich bin Sabine Votterlau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk About in meinem Podcast. Ja, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass Let's Talk About immer bedeutet, dass ich einen Interviewgast hier habe, der über seinen Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit berichtet. Das sind immer Mutmachbeispiele, mit denen gemeinsam ich einfach denjenigen, die noch vor der großen Veränderung, vor dem großen Schritt stehen, zeigen möchte, hey, es geht, es läuft nicht immer glatt, das ist ganz normal, wie das Leben so spielt, aber man kann trotzdem dann in einer Situation ankommen, in der es einem richtig gut geht. Und die meisten, die bei mir im Podcast sind, und ich glaube jetzt nicht, dass ich nur genau die aussuche, die sind tatsächlich ziemlich froh, dass sie den Schritt gegangen sind. So, und ein solches Vorbild habe ich heute zu Gast, den lieben Marcel Deveny. Und ich freue mich total, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Marcel. Schön, dass du hier bist.
Danke, Sabine. Ja, es freut mich auch ganz sehr, dass ich hier sein darf und ja, meine Erfahrung und Situation, wo ich jetzt bin, schildern darf für dich und alle, die zuhören.
Ja, und da freue ich mich auch schon ganz sehr darauf. So, wir starten direkt mit dir. Du sollst natürlich heute den Hauptredeanteil haben, weil wir wollen ja von dir was erfahren. Vielleicht sagst du einfach mal kurz, wer du bist und was du machst.
Wunderbar, sehr gerne. Also, Marcel Deveny, gebürtiger Holländer, wohne seit 16 Jahren in Raum München. Wir haben uns bei meinem ersten Anlauf, um meine eigene Firma zu gründen, kennengelernt. Jetzt bin ich bei meinem dritten Anlauf und dabei bleibt es auch, weil ich habe mein Ikigai gefunden. Ja.
Das hört sich ja schon mal also wunderbar an, richtig spannend. Dritter Anlauf und ich bleibe dabei, ich habe es gefunden. Wie genial klingt das denn also? Die Spannung steigt. Dann erzähl doch bitte mal, lieber Marcel, von Anfang an. Also vielleicht jetzt, ich sage mal, nicht unbedingt vom Kindergarten. Es sei denn, da ist schon was ganz Relevantes passiert, was dann tatsächlich auch Auswirkungen auf den Werdegang hatte. Aber da, wo du das ja, für relevant hältst, wie waren denn deine Anfänge, deine Jobanfänge und deine Karriere vor der Selbstständigkeit?
Also ich würde sagen, ich habe ungefähr 25 bis 30 Jahren bei in Großkonzernen gearbeitet. Das kann sein ein Procter & Gamble, Mars, Lego. Das ist auch ein Gräf von Unser hier in München als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. Und ja, es war immer Marketing, Vertrieb oder Geschäftsführungsposition. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, insbesondere Vertrieb und Verhandeln und mit Menschen zusammenzuarbeiten und die helfen zu wachsen, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und das habe ich, wie gesagt, auch in unterschiedliche Länder gemacht, natürlich in Holland angefangen, dann für den Job umgezogen nach Prag, dann nach in der Schweiz gegangen, dort noch ein Jahr mein MBA gemacht und dann bei Lego angefangen, Station in der Schweiz, Italien und dann hier in München. Also das habe ich, wie gesagt, 25 bis 30 Jahre gemacht.
Also kann man schon sagen, eine ganz schöne Karriere hingelegt. Ja?
Ja, und auch einigermaßen erfolgreich. Ja, sowohl auch karrieremäßig, aber auch, ich habe viel gelernt, es hat mir Spaß gemacht. Natürlich nicht alles, es gab auch Sachen, die vielleicht weniger toll waren. Und dann bin ich natürlich auf die Suche gegangen, was gibt es denn da noch mehr, was ich gerne möchte? Ja.
Okay. So, und dann kam ja irgendwann der Punkt, du hast es gerade gesagt, seitdem wir uns kennen, das ist schon einige Jahre her, wo du dann mal was anderes probieren wolltest. Wie kam es denn dazu?
Long story short, ich habe mich in 2013, 14 bei Franklin Covey ausbilden lassen zur Certified Trainer für Themen wie Leadership, Schnelligkeit durch Vertrauen und 7 Wege. Weil ich zum Beispiel 7 Wege umgesetzt habe als Geschäftsführer bei Lego in Italien und dann als VP of Sales bei Lego in Deutschland, Österreich, Schweiz. Leadership war immer ein Thema, ist noch immer ein Thema, was mir sehr nah am Herzen liegt. Und da habe ich gedacht, als ich in between Jobs war, das würde ich gerne machen. Ne? Wirklich, people are the most important asset, die solche Sachen weiter zu verbreiten. Und ja, das hat viel Spaß gemacht. Wenn ich das dann gemacht habe, dann fehlte mir Vertrieb und Verhandlungen mit Teams wirklich zusammenzuarbeiten. Also nur an den Eckpfeiler, nur an diesen Pillar-Schulungen zu arbeiten, das war mir nicht erfüllend genug. Ja, da war zu wenig Abwechslung.
Okay. Also das heißt, aber du bist dann, wie war denn der erste Gehversuch in der Selbstständigkeit? Was hast du da probiert und was hat dich dann dazu geführt, dass dieser Versuch erstmal nicht funktioniert hat oder nicht von Dauer war, sagen wir so?
Ja, was das Schöne daran war, ist, das waren Schulungen, die ich alle, die Konzepte sehr, sehr wichtig finde. Da durfte ich natürlich auch mit unterschiedlichen Kunden zusammenarbeiten, quer durch Deutschland und Schweiz und so weiter. Aber das waren bestehende Konzepte, da war sehr wenig von mir drin.
Okay.
Und wenn ich jetzt schaue, was ich jetzt mache, darüber reden wir dann später, ist, dass die Liebe für Schulen noch immer da und vielleicht die Kompetenz, um Leute auch zu binden und so weiter. Aber da waren, sag mal, Eckpfeiler, die mir da, glaube ich, mir gefehlt haben.
Okay, also das heißt, du hast Trainings gemacht, verstehe ich das richtig,
Ja,
für Unternehmen?
genau.
Und das war dann, waren dann die.
Und es war auch ein bestehendes Konzept und da wurde ich dann über Franklin Covey gebucht. Das bedeutet auch, da war eine gewisse Abhängigkeit. Wie viele Schulungen verkaufen die? Wie erfolgreich sind die Konzepte? Und das war auch in einer Situation, wo die finanzielle Unsicherheit mir zu groß war, ja, und mir finanzielle Sicherheit zu wichtig war. Und das war auch in einer Periode, dass ich schon in München war. Und ja, dann wurde ich kontaktiert von einem Headhunter für eine Position bei Graef & Unzen. Da habe ich gesagt, ja, eins, das ist in München, weil ich war damals, habe ich mich entschieden, nicht mehr geografisch flexibel zu sein. Zweitens, das war wieder Marketing und Vertrieb für eine relativ große Firma. Marktführer in einem gewissen Bereich. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ja, und da bin ich weg von Schulungen, wieder Vollzeit. Und als ich das dann gemacht habe, dann war mir das wieder zu einseitig, könnte man sagen.
Okay, wie lange hast du das dann gemacht?
2, 3 Jahre ungefähr, fast 3 Jahre.
Okay, und was ist dann passiert?
Da hat die Chemie nicht gut genug gestimmt.
Okay,
Und das war öfters, ganz ehrlich, ein Thema. It takes two to tango. Und bei mir ist es, wenn ich die Freiheit habe, gemeinsam vereinbarte Ziele mit einer vereinbarten Strategie auch so umzusetzen, wie ich und mit meinem Team das für relevant und erfolgreich halte, dann ist es wie Red Bull und Flügel. Absolut. Wenn ich das Gefühl habe, da werde ich über meine Schulter geschaut und erzählt Micromanagement, das finde ich schwierig. Und Da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige.
Ja,
Und ich habe
ganz
dann
sicher nicht.
schon zweimal gesagt, ist nicht mein Ding. Und das war für die Firmen, wo ich gearbeitet habe, oft auch die Herausforderung. Der hat
Klar.
zu viel seine eigenen Ideen, etc.
Okay, und wie ist das denn dann damals gelaufen? Weil das ist ja bei vielen der Fall, dass sie in so einer Situation sind, aber sich dann nicht trauen. Also hast du dann einfach gesagt, das ist mir jetzt zu blöd, ich gehe? Oder ist es da irgendwie von der anderen Seite eher an dich herangetragen worden? Oder war das, oder hattest du vorher schon eine Idee, wie du wieder selbstständig dein Geld verdienen kannst? Oder also wie bist du da zu dem Wechsel dann wieder gekommen? Weil das ist genau der Punkt, wo viele den Schritt einfach nicht machen können.
Ja, machen können ist ein Ding und wollen und sich trauen. So war es
Genau.
natürlich auch bei mir. In der Zeit habe ich mich auch, habe ich eine gewisse, habe ich mehrere Coachingsansätze ausprobiert, wo ich dann gecoacht wurde
Ah, okay.
und dann ein, zwei gefunden, wo ich dachte, boah, die sind so produktiv, das heißt effektiv und effizient.
Cool.
Das möchte ich selber auch lernen, sodass ich das in Kombi mit meinem Job vielleicht für Freunde und Familie machen kann.
Ja.
Und da habe ich für mehr Zeit investiert und auch gespürt, da ist viel mehr Energie, weil da ist auch eine andere Erfüllung, wenn ich wirklich bei Menschen, sag mal, emotionale, unsichtbare Hürden spüre, Ängste, die dafür sorgen, dass man gewisse Sachen nicht macht oder zu niedriges Selbstvertrauen. Und Menschen helfen kann, das zu überwinden und dann deren Potenzial auszuschöpfen. Und als ich dann merkte, das passt nicht mit der Firma, zwischen uns beiden, auch das war eine gemeinsame Reise und eine gemeinsame Entscheidung, da habe ich gesagt, dann werde ich jetzt das machen. Fokus aufs Coaching. Und dann habe ich das ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, wie die Deutschen das sagen. Ich würde sagen, es ist nicht vielleicht halbherzig, weil mein Herz war dabei, aber da habe ich schon gemerkt, dass ich da mit einer Handbremse vorangegangen bin. Ja.
Was war das für eine Handbremse? Weißt du das heute? Warum war da eine Handbremse?
Naja, ich gebe mal ein Beispiel, was ich damals gesagt habe. Das war in einer Praxis, wo Menschen einander coachen und begleitet haben. Und da habe ich gesagt, am liebsten hätte ich da eine Reihe von potenziellen Kunden, die darauf warten, von mir geholfen werden, eins nach dem anderen. Statt, ach, dass ich meine Zeit, wie sagt man das auf Deutsch, vergeuden muss, um probiere Kunden zu rekrutieren. Das habe ich lieber nicht. Nur
Da
Fokus
bist
auf
du
die
nicht der
Kundengewinne.
Einzige.
Ja.
Okay.
Ja, wishful thinking. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert.
Okay.
Ich bin mir relativ sicher, was da natürlich dahinter ist. Angst, abgelehnt zu
Ja.
werden. Dass Menschen sagen, ja, tolles Konzept, aber du? Na,
Ja.
was? So viel Geld? Na, nee, überhaupt nicht.
Ja.
Und es waren auch noch nicht meine Themen. Ich hatte noch nicht rausgefunden, was sind dann die Coachings-Themen bei Menschen, bei Klienten, wo ich wirklich am meisten Erfüllung spüren könnte und so weiter. Ja.
Themen und vielleicht auch Zielgruppen, oder die dorthin kamen. Das war ja eher eine,
Ja.
da war ja auch ein Osteopath drin und so, ne? War vielleicht auch nicht die
Genau.
richtige Zielgruppe für dich, oder?
Korrekt,
Ja.
korrekt. Das war zu allgemein. Und das bedeutet nicht, dass dann, genau, also die Zielgruppe zu finden, ist dann eine wichtige. Ne? Das darf eine Reise sein. Für mich bedeutet das nicht, auch in meiner Erfahrung, wenn ich am 1. Januar meine Zielgruppe gesetzt habe und Produkt, dann kann es sehr wohl sein, dass 9 oder 12 Monate später da noch
Total.
Sachen dazugekommen sind.
Ja,
Genau.
absolut. Das verändert sich einfach auch in der Arbeit mit diesen Menschen. Und deshalb finde ich das auch so schön, weil du dann eben für dich immer gespürt hast, ja, das ist es irgendwie noch nicht. Das eine daran finde ich zwar cool, aber das andere irgendwie nicht so. Okay, also das heißt, du hast gemerkt, die sitzen da nicht alle im Wartezimmer in der
Nicht für
Reihe,
mich.
damit sie bei dir drankommen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so ist. Also jetzt sind wir ja bei Nummer 3, aber das war ja Nummer 2. Okay, Nummer 2. Und dann hast du festgestellt, kam dann wieder ein Angebot für eine Anstellung oder was ist dann passiert? Ach,
Ja, genau.
tatsächlich?
Das kam dann wieder, das Angebot kam natürlich nicht so auf der Lust. Das war auch natürlich Kontakte weiterhin pflegen, weil ich habe
Sehr
die
gut, ja.
meisten, die im Job sind, die werden mal kontaktiert von Headhunters und so weiter.
Genau.
Und das war bei mir genauso.
Genau. Das ist aber auch nochmal ein interessanter Punkt, weil das ist meine Erfahrung und meine eigene auch. Und ich habe trotzdem viele Menschen, die dann sagen, ja, wenn ich jetzt nicht, also was mache ich denn, wenn es dann nichts wird? Weil ab einem gewissen Zeitpunkt kann ich ja nicht mehr zurück, weil dann bin ich schon zu lange raus. Und also ich muss sagen, ich habe mich damals teilweise sehr gewundert, nach welcher Zeit Headhunter immer noch auf mich zukamen, wo ich wirklich, wirklich nicht mehr in eine Anstellung wollte. Wo ich dachte, haben die es immer noch nicht kapiert? Also ich bin so lange
Ja.
raus, wie kommen die auf die Idee? Also das heißt,
Ja.
bei dir war dann doch auch immer noch, gab es immer noch wieder eine Möglichkeit. Der
Absolut.
Punkt, ja.
Und das hat vielleicht auch Vor- und Nachteile. Das heißt, es ist ein Fakt, dass das dann passiert. Das war bei das dritte Mal auch, weil eigentlich so bin ich jetzt bei 3b.
Ach so.
Bei 3a ist ungefähr, was ich jetzt mache, zu 80, 90%. Und dann kam ein Anruf von einem ehemaligen Chef und wir sind ganz eng und er hat gesagt, Marcel, er wurde in sein Netzwerk angesprochen, wer könnte für eine Spielwarenfirma Vertriebs- und Marketingchef sein für Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific mit einem so ein geplanter Wachstum und ja unfassbar viel Freiheit, was ich bei ihm genossen habe. Ich dachte, it's too good to be true.
Ja.
Und dann habe ich mit meiner Frau und Freunden gesprochen. Ich habe gesagt, wenn ich mich jetzt bewerbe, bekomme ich es wahrscheinlich, ob ich es jetzt möchte oder nicht. Mein Gefühl war, es ist, als ob das Universum sagt,
Ja.
bist du dir sicher,
Ja.
dass du die Firma machen möchtest, endlich, oder können wir dir interessieren für etwas anderes?
Ja.
Und dann habe ich das Jobangebot bekommen. Das Angebot war auch sehr lukrativ. Und auch da wieder und da rausgefunden, and this is it. Und dann kam, das war schon ein halbes Jahr. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt weiter, was ich mache, noch klarer gelernt, was es ist. Und jetzt ist auch egal, welche, also wenn jetzt ein Headhunter zuhört und sagt, nee, Dave, wir probieren es mal, sehr gerne, aber es wird nichts bringen, weil ich habe jetzt mein Ding gefunden. Ja.
Ah, herrlich, herrlich. Das erinnert mich auch ein bisschen an mich. Ich habe es bestimmt im Podcast schon ab und zu erwähnt. Falls jemand häufiger den hört, kennt er die Geschichte vielleicht. Bei mir war das auch so. War auch so, da hat man manchmal das Gefühl, dass das Universum dann noch einmal einen Test macht, ne, und einen auf die Probe stellt. Und wenn man dann aber sagen kann, nee, ist nicht meins. Ich mache jetzt das weiter, was ich hier begonnen habe. Das fühlt sich einfach
Ja.
echt toll an. Also ich war da damals nicht nur erleichtert, sondern auch ja, mega stolz irgendwie auch auf mich, dass ich gesagt habe, so, jetzt habe ich echt den Schalter umgelegt. Jetzt ist es
Toll.
klar. Ja,
Genau.
sehr cool.
Und das meinte ich, als wir uns dann da getroffen
Ja.
haben, das war, sag, halbherzig. Nicht, weil mein Herz nicht dafür war, aber da war, wie gesagt, Angst, nicht gut genug zu sein. Angst, von Kunden abgelehnt zu werden. Dass sie sagen, naja, das mache ich lieber irgendwo anders. Und das ist nicht schlimm. Aber wenn diese Handbremse da ist, niedriges Selbstvertrauen und Angst, dann wird das nicht sehr viel, weil Kommunikation findet auf zwei Ebenen statt, die bewusste Ebene und die unbewusste Ebene. Und die Menschen in deiner Umgebung, potenzielle Klienten, die werden das auch spüren. Und wenn es umgekehrt ist, wenn du für deine Sache brennst, dann sehen die und spüren die das auch. Und
Genau.
das geht dann auch in deine Dienstleistung. Bei mir geht es dann um Coaching und Schulungen. Die spüren das dann. Ja.
Absolut. Okay. Also, das heißt, jetzt ist es für dich klar.
Ja.
Dann sag doch jetzt mal, was es ist. Was jetzt
Gerne.
endlich das ist,
Endlich.
was das endlich, genau, wo du sagst, da bin ich
Also.
jetzt angekommen.
Da kommen jetzt drei Elemente zusammen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Artikel gelesen in Harvard Business Review und das hieß Emotion and the Art of Negotiation. Und da stand zum Beispiel drin, Anxious negotiators make deals that are 12% less financially attractive. Wenn man ängstlich ist und verhandelt, dann sind deine Ergebnisse auch weniger gut. Ob ich das jetzt für eine Firma mache, aber insbesondere, wenn ich meine eigene Firma habe oder Gehalt verhandle für mich selber, dann hat das einen riesen Einfluss, weil die meisten, die, was dieses Research dann gezeigt hat, die machen ein schwacheres Gegenangebot und akzeptieren schneller, weil die wollen ja weg. Die wollen raus aus der Situation. Weil auch da, welche Emotionen spielen da eine Rolle? Angst abgelehnt zu werden, das Gefühl, ich bin es nicht wert, etc. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, this is it. Hier kann ich Kombi machen von Vertrieb und Verhandlungen, was ich 25 bis 30 Jahre gemacht habe. Ich kann mein Coaching benutzen. Ja, ich bin zertifizierter Master Coach in Integrated Emotions Management und dann auch Menschen schulen, was ich auch gerne mache. Also das ist wirklich 1 plus 1 plus 1 ist nicht 3, sondern aber, naja, 100 oder genau. Und also ich befähige Einzelpersonen und Teams, um in entscheidenden Verhandlungen erfolgreich zu sein. Das kann sein Sales and Negotiations Trainings für Firmen oder für Gründer, Menschen, die deren eigenen Firma angefangen haben, Startup oder Scale-up. Das sind oft auch Menschen, die vielleicht einen technischen Hintergrund haben, sich nicht gut auskennen, wie kann ich das so gut wie möglich verkaufen und verhandeln. Und das geht hin zu Gehalts- und Honorarverhandlungen. Und das mache ich, sowohl Schulungen, Webinare, in-person, genau, auf Universitäten, für Firmen, ja.
Okay, und eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn nicht, korrigiere mich bitte, du sagtest, das ist 1 plus 1 plus 1, aber es ist eigentlich nochmal plus 1, weil ich finde, wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst da ja auch nur ein Stück weit nicht nur aus deiner beruflichen Erfahrung als Vertriebsleiter oder Marketingleiter berichten, sondern auch aus deiner persönlichen Erfahrung, wenn man sich selbst verkaufen soll. Weil vorhin sagtest du, ich hatte auch diese Angst, wenn ich es richtig verstanden habe, ich hatte auch diese Angst beim zweiten Thema. Beim zweiten Versuch, dass ich nicht gut genug bin, also die angezogene
Absolut.
Handbremse, ne? Also auch das kannst du nachempfinden persönlich selber, weil du das hattest, richtig?
Und Sabine, ganz ehrlich, ja, hast du recht.
Ja.
Und das ist noch immer so. Ein bisschen. Wenn, als dann Harvard kontaktiert hat oder andere große Firmen gesagt haben, wir haben gehört das, wir haben Interesse, können wir mal ein Call haben und kannst du dann ein Angebot machen? Dann ist eine in mir, der sagt, oh, wie toll und geil.
Ja.
Das ist vielleicht keine Angst.
Ja.
Da ist dann so viel Begeisterung. Auch das kann beim Verhandeln, bei den Verhandlungen in den Weg sein. Also das mit Ängste, ich bin jetzt dabei, ein Angebot zu machen für eine Firma. Ja, wie viel werde ich dann da berechnen? Weil da möchte ich schon gerne das machen. Genau. Das bleibt noch immer ein bisschen spannend.
Okay. Das finde ich schön. Also, weil ich glaube, damit hat jeder ein Thema, ich auch. Also, das hat man immer wieder. Das ist ein bisschen einfach, man kommt da immer wieder auf ein neues Level und dann an dem Level, auf dem neuen Level, holen einen die alten Sachen ja auch wieder ein. Aber offensichtlich hast du es dann doch irgendwie gepackt. Und das ist die Frage, die mich dann noch interessieren würde. Wie hast du es denn dann geschafft, nicht mehr mit der angezogenen Handbremse zu fahren im dritten Versuch? Ist es dadurch passiert, dass die Begeisterung überwogen hat, dass das dann einfach so gut gepasst hat, dass du über diese Selbstzweifel oder über die Ängste abgelehnt zu werden oder so hinweggekommen bist? Oder was war dann da der Unterschied?
Ich würde sagen, das sind zwei Elemente. Das eine ist, dein Ding zu finden, wo da die Überzeugung ist. Als ich dieses Artikel gelesen habe, wusste ich, das ist es.
Ja.
Und da kann dann auch immer die Angst eine Rolle spielen, weil ich weiß, was mein Gehalt vorhin war. Ja? bin ich dann in der Lage, vielleicht nicht das gleiche Gehalt zu verdienen, aber zumindest so viel zu verdienen, dass ich meine, ne, Lebensunterhalt und so weiter und vielleicht auch noch ein bisschen sparen kann. Und natürlich gibt es da auch, gab es da Ängste und auch bin ich da gut genug, weil es gibt genügend Firmen, die Verhandlungsschulung machen. Wie unterscheide ich mich da? Und da spielen dann Sachen wie Angst und vielleicht ist mein Selbstvertrauen im Generellen nicht niedrig. Es kann sein, gewisse Bereiche man oft dann und ich auch ein niedriges Selbstvertrauen habe. Und daran habe ich dann gearbeitet, auch mit einem Coach,
Super.
weil, wie gesagt, da war eine Handbremse. Ja? Das heißt dann zum Beispiel auch Amygdala-Hijack, das Phänomen Freeze, Flight, Fight. Und das sorgt dafür, dieses Freeze, Flight, Fight, dass wir unseres Potenzial nicht erschöpfen. Und das ist schade. Daran habe ich dann auch mit einem anderen Coach gearbeitet. Und die Sachen, damit unterstütze ich jetzt, naja, Unternehmen, Unternehmer, Vertriebschefs, Mensch, Public Speaking und so weiter. Ja.
Sehr cool. Okay. Und jetzt mal noch eine Frage am Rande. Wie machst du das jetzt mit der Akquise? Also hast du jetzt die Schlangen vor deiner Tür oder wie geht es jetzt? Ist es jetzt leichter für dich?
Ja, viel leichter.
Okay.
Zwei Elemente da. Eins, ich habe herausgefunden, dass, weil was ich mache, was ich mache, ich liebe wirklich, was ich mache. Nein, vielleicht nicht alle Elemente. Administration und so weiter, das begeistert mich weniger. Viele von den Kunden kommen dann auch über Word of Mouth, weil die spüren da so einen Einfluss auf, ne, wie es dir geht, dass sie mich dann auch weiterempfehlen. Das passiert natürlich nicht immer. Es kann dann auch sein, dass ich auf gewisse potenzielle Kunden aufgehe, wo ich viel besser bin als früher. Da würde ich vielleicht nach zwei oder dreimal, wenn ich die dann kontaktiert habe und nichts höre, dann denken, okay, lass es sein. Wenn ihr nicht kein Interesse habt, dann vergiss es. Weil ich bin gewohnt über Firmen wie Procter & Gamble, Marsh, Lego, Graef und Unser,
Klar,
da
brauchst du
arbeitest du mit bestehenden Kunden, die dein Sortiment schon haben. Die rufen nicht mal an, die bestellen deine Produkte eh. Und wenn du dann kommst und sagst, guck mal her, wir haben hier Marketing, Fernsehwerbung, dann werden die deine Produkte bestellen. Und was hier dann natürlich wichtig ist, wenn du einen richtig guten Job machst, dann auch fragen, es würde mich freuen, oder sagen, es würde mich sehr freuen, dass, wenn sie so zufrieden sind, wenn sie bereit wären, ein Testimonial zu schreiben.
Ja, genau.
Und wenn Sie so zufrieden sind, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht Menschen in Ihrem Netzwerk gibt, die mit so einer Unterstützung, dass sie das auch helfen würde. Wenn Sie die Menschen und vielleicht mir diesen Gefallen tun möchte, dann sehr gerne.
Ich denke, ich weiß nicht, wie du das siehst als Experte beim Thema Verkaufen, aber ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass auf der einen Seite man halt für ein Unternehmen verkauft und in deinem Fall ja auch hauptsächlich noch Produkte verkauft, so wie ich früher ja auch in der Produktwelt unterwegs war. Und im anderen Fall halt sich selber. Und damit haben halt wirklich ganz, ganz viele ein Problem. Genau.
Da hast du völlig recht. Wenn du zum Beispiel Gehaltsverhandlungen anschaust,
Das ist
weil
schwierig.
da verkaufe ich mich selber, ob ich jetzt schon bei einer bestehenden Firma bin oder über einen Headhunter kontaktiert werde, der Hauptgrund, warum Menschen, Forschung, nicht meine Idee, nicht meine Meinung, Forschung. Der Hauptgrund, warum Menschen Gehalt nicht verhandeln, ist eins, Angst. Zweitens ist unangenehm. Drittens, niedriges Selbstvertrauen. Der vierte Grund erst ist, ich habe nicht die richtigen Fähigkeiten. Das ist sowohl bei Gehalt so, als auch ich verhandle mein Honorar als Trainer, als Berater, als Coach und so weiter. Und was da dann passieren kann, das habe ich auch mit einigen Coaches so erlebt und dann gemacht. Das sind dann Sätze. Ich bin zum Beispiel, nicht ich Marcel, aber Name von Coachie. Ich bin 120, das war ein Beispiel, ich 120.000 plus 30% wert. Ja. das fühlt sich gut an. 130, 140 und dann auf einmal hakt es. Und dann ist es wirklich, das fühlt sich dann nicht gut an, als ob da etwas hakt und sagt, das bin ich nicht wert. Das sind vielleicht nicht eigene Überzeugungen, die wir vielleicht gehört haben oder übernommen haben. Genau. Und ja, wie gesagt, das spielt dann eine entscheidende Rolle bei in solche Situationen.
Ja, aber das ist echt sehr, sehr spannend. Ich weiß, dass wir im Vorgespräch damals auch mal den Unterschied zwischen Frauen und Männern gesprochen haben, was ich auch sehr interessant fand. Und ja, ganz generell haben wir damals, glaube ich, auch uns ausgetauscht über so, ja, so allgemeine Verkaufs Trainings mit festgeschriebenen Skripten, wo jeder am besten genau das Gleiche sagen soll, weil das dann auf jeden Fall funktioniert. Was hältst du davon?
Scripts finde ich gut. Aber allgemeinen absolut nicht. Und für Männer und Frauen sind da auch große Unterschiede. Nur ein Beispiel. Man hat mal Männer und Frauen gefragt, wenn du nachdenkst über Verhandlungen, welches Wort kommt dann auf? Frauen haben gesagt, going to the dentist, Zahnarzt, ja, sehr unangenehm. Und Männer haben gesagt, es ist wie winning a ball game. Das ist ein Spiel, was ich gewinne. Also, es ist ein ganz anderes Mindset. Also, ich muss
Wahnsinn.
jetzt verhandeln,
Ja.
hat oft zumindest bei Gehalt, Honorar oder für meine eigene Firma ein anderes Gefühl. Und dann ist es, wie kann ich das dann ändern? Ich gebe noch ein zweites Beispiel. Aus Forschung hat man herausgefunden, dass, wenn die Angst zum Verhandeln bei Männern und Frauen auf dem gleichen Niveau ist und es dann bei Männer mit 25% nach oben geht, geht die Wahrscheinlichkeit, dass die verhandeln, mit 3% nach unten. Wenn bei Frauen es mit 25% nach oben geht, geht die Wahrscheinlichkeit mit 11% nach unten. Das heißt, viermal weniger unwahrscheinlich. Und das dritte Beispiel, so gibt es 20, weil die Verhandlungsrealität von Frauen und Verkaufen ist doch eine andere. Die ist nicht besser oder schlechter, die ist nur anders. Und das zu wissen und verstehen, warum, wie kann ich damit umgehen, ist wichtig. Also, Frauen haben Quantität der Angst, habe ich gerade gesagt, auch eine andere Qualität. Bei Frauen ist es dann eher Angst, die Beziehung mit meinem Gegenüber, dass die zu Schaden kommt. Und Männer haben das weniger. Also das sind drei, da habe ich noch viel mehr. Aber wie gesagt, die Verhandlungsrealität für Frauen ist eine andere. Die Strategie kann die gleiche bleiben. Da geht es eher um, wie setze ich das dann um, sodass ich gemäß Social Role Theory oder Gender Theory das gut mache.
Und ich denke, es ist halt auch wichtig, wenn man den Blockaden beim Verkaufen auf den Grund gehen will und wenn man die halt auch bearbeiten möchte, dass es wichtig ist zu wissen, ich habe da einfach andere Blockaden als ein Mann oder umgekehrt.
Und auch andere Stärken, weil das Schöne ist zum Beispiel, Research zeigt, dass Frauen mehr Deals schließen als Männer, weil Frauen eher aus dem Paradigma Win-Win arbeiten und Männer eher vielleicht auch als Win-Lose. Wir beide werden genügend Männer kennen, die auch gerne Win-Win machen und
Ja,
Frauen
ja, ja.
kennen die.
Ja, klar.
Forschung zeigt das. Und ein Element, was da eine Rolle spielt, ist die Fähigkeit von Frauen, Sachen wie Empathie, Fragen stellen, wirklich mit dem Bedürfnis zu verstehen, ist da auf ein anderes Niveau und das hilft natürlich bei Verhandeln. Also das sind mehrere Key Performance Indicators oder Key Success Factors,
Ja,
I should
ja,
say,
ja.
die da für Frauen sehr
Ja,
vorteilhaft sind.
ja. Interessant, interessant. Also dann ist es eigentlich auch gar nicht so gut, wenn jetzt Frauen versuchen, mit so, ich sag's jetzt mal ein bisschen negativ, so Drückermethoden zum Ziel zu kommen, die vielleicht sogar bei dem einen oder dem anderen Mann funktionieren, weil das halt gar nicht, weil das eher was ist, was dann wahrscheinlich das Gegenüber stört, weil man merkt, das passt irgendwie nicht, ne?
Absolut.
Ja.
Das ist 100% sicher. Sowohl aus Erfahrung als auch wieder aus Forschung kommt das dann. Und für mich, das mit der Forschung und auch die Realität, das habe ich meine erste Arbeitgeber mitbekommen und gelernt. Ja, es geht um Daten und Fakten und Intuition und was passiert in der Real World und wie kann ich die beiden Sachen dann kombinieren.
Ja.
Deswegen geht es mir auch weniger um die Theorie, aber actionable insights. Welche Insights gibt es und wie kann ich da die dann helfen, Männer und Frauen damit Erfolg zu haben? Ich glaube, da ist ein Teil meiner Helfersyndrom. Ich sehe dann eine Person, der oder die eine ganz tolle Idee hat, Service, Dienstleistung oder Produkt, aber irgendwo hakt es, wie bei mir, Handbremse.
Ja.
Das hat oft weniger damit zu tun, das Produkt ist nicht gut genug, aber da ist eine Hürde, das zu verkaufen, weil das kann sein, ah ja, verkaufen, das ist, ah, nein, 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 nee, das ist ein bisschen glatt und so weiter, die sollten es kaufen, weil es schön und gut ist. Ja,
Genau.
und beim Verhandeln genauso.
Ja.
Ja, und dann damit nicht erfolgreich sind. Und das ist dann schade.
Ja. Sehr, sehr spannendes Thema. Wahnsinn. Nochmal zurück zu deinem ja, Karriereweg. Wenn du jetzt, wo du heute stehst, wo du sagst, jetzt habe ich es gefunden und wie du schon sagtest, wer weiß, also das kann sich ja auch nochmal schärfen, gleich
Ja.
drehen, anpassen und so weiter, weil Gott sei Dank verändern wir uns ja im Laufe eines langen Lebens und das ist ja auch nicht nur erlaubt, sondern ich finde es sogar
Ja.
super wichtig.
Schön.
Und dann kann
Ja.
sich natürlich auch der Inhalt wieder ein bisschen ändern. Wenn du aber jetzt an der Stelle, wo du jetzt ziemlich glücklich, so wie du mir den Eindruck machst, bist, stehst und zurückschaust auf eine Zeit im Job, in der du auch glücklich warst, also auch,
Ja.
keine Ahnung, Lego oder wo das auch immer war, wo es auch
Ja.
cool war, was würdest du denn sagen, was ist der Hauptunterschied zu damals? Weil wir sprechen jetzt zu Menschen, die noch davor stehen, die sich eben überlegen, was bringt mir das und welches Risiko gehe ich aber auf der anderen Seite ein und so weiter. Was würdest du sagen, was ist so ein gravierender Unterschied?
Die Erfüllung ist eine ganz andere für mich. Als ich zum Beispiel damals als Geschäftsführer Lego Italien, da ging es um einen Turnaround zu schaffen und dafür zu sorgen, dass 40 Mitarbeiter, / Familien, dann nicht in der Arbeitslosigkeit geraten. Das ist sehr wichtig, absolut. Punkt. Was ich jetzt machen darf, auch zum Beispiel, wenn es geht um Gehaltsverhandlungen, wenn Menschen in der Lage sind, 30, 40 oder sogar 50% mehr Geld zu verdienen. Und da geht es nicht nur darum, dann haben die mehr Geld. Ich nenne es auch negotiate your worth. Es ist viel mehr als Geld. Es sind auch andere Elemente. Also das spielt eine Rolle. Wenn Menschen gewisse Sachen wichtig sind in deren Leben, aber die dafür Angst haben, das kann sein, speaking in public, ja, und die dann dabei zu helfen, das sind oft nicht wie, die wissen nicht, wie die es tun sollten, the hard skills, aber eher die Angst dafür und so weiter, das wegzunehmen und ja, dass das wirklich auch ein Einfluss hat in andere Bereiche deren Lebens, das
Ja.
ist sehr schön.
Ja.
Also die Erfüllung ist da nochmal auf ein sehr anderes Niveau. Und ich kann noch vermehrt bestimmen, was ich tue, welche Dienstleistungen anbiete. Und natürlich, wenn ich für einen Großkonzern arbeite, wie BMW oder Lego, wer auch immer, dann geht das nicht. Die sagen, das sind die Produkte. Ich habe angefangen mit Vertriebs- und Verhandlungsschulungen und Gehalts-, Honorar- und Verhandlungsschulungen. Das mache ich noch immer. Ich coache zu jeder Zeit 8 bis 12 Menschen. Ich mache dafür null Marketing. Die kommen dann auf mich zu.
Ja.
Und ich mache auch Negotiation at the Workplace and für Gründer. Also es hat sich verbreitet.
Ja.
Die Herausforderung, Sabine, damit ist auch, wann hört es dann auf? Weil wenn ich das für mich mache, ich finde es noch immer schwierig. Angst spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle. Dann zu einem Kunden. Ich bin in dieser Periode, fängt das jetzt an, dass ich zu Kunden sagen muss, ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin voll. Heute Abend mache ich dann ein Coaching von halb 6 bis 7 und von halb 8 bis 9. Das mache ich sehr gerne. In der Vergangenheit habe ich auch öfters mal länger gearbeitet, aber wenn es dann 9 ist, sollte ich eigentlich auch noch Rechnungen schreiben dafür und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Also
natürlich.
das ist, natürlich hat es Vor- und Nachteile. Ich glaube, ich werde noch besser in der Lage sein, in der Zukunft meine eigenen Grenzen zu stellen.
Ja.
Zeit für mich und die Firma.
Ja. Ja, okay, da haben wir natürlich auch das Thema Positionierung, was da mit eine Rolle spielt, weil vielleicht musst du dann auch einfach irgendwann mal sagen, bestimmte Dinge lasse ich jetzt weg. Aus bestimmten Gründen. Man, es muss nicht immer nur, das muss nicht immer nur der Profit sein. Das kann ja auch durchaus sein, macht mir keinen Spaß oder macht mir jetzt am wenigsten Spaß, nehme ich nicht mehr an. Dann natürlich, wenn du in der glücklichen Lage bist, dass viele Schlange stehen, dann kannst du natürlich auch deine Preise erhöhen. Und ansonsten
Ja.
kannst du halt in der Beratung ja, durch Mitarbeiter skalieren, das ist aber dann noch mal ein anderes Thema, weil dann haben wir wieder Abhängigkeiten, wenn wir für andere verantwortlich sind. Das muss man wollen, ja. Wenn man das viele Jahre gemacht hat als Führungskraft, will man das nicht unbedingt. Also bei mir ist es jedenfalls so, ich will das nicht mehr unbedingt. Und naja, dann haben wir natürlich auch Gruppen und solche Geschichten oder Trainings, womit man dann halt seine Zeit ja besser skalieren kann, sage ich mal, ja. Es gibt schon Möglichkeiten, natürlich gibt es in der Beratung auch das Thema von Productizing und so weiter, aber das geht jetzt an der Stelle zu weit. Ich glaube, es ist dann auch, wenn das immer auch wieder bei den Preisen, und das hat ja auch wieder was mit meinem Wert zu tun, weil wir jetzt die ganze Zeit das Thema schon beleuchtet haben, da passt es wieder ganz gut hin. Und auch der Angst, ja, Kunden zu verlieren, wenn man Nein sagt und dann vielleicht irgendwelche Chancen zu vergeben, die man eigentlich hätte. Also es ist dann wieder so ein bisschen dieses Mangelgefühl, ne? Dass man denkt, oh, müsste ich eigentlich machen.
Genau.
Und das ist auch nur mental, ne? Das ist nur, ja, das ist eigentlich nur Bullshit, der in unserem Kopf abläuft, ja. Mindfuck eigentlich. Mehr ist es nicht.
Ja, aber es spielt eine Rolle,
Unbedingt.
weil wenn ich natürlich für einen Arbeitgeber arbeite, ist es egal, wie Januar aussehen wird, mein Gehalt bekomme ich. Und Februar und März und April und so weiter auch. Bei mir uns kann das natürlich sein, und für all die zuhören oder schauen und deren eigene Firma jetzt angefangen haben, die Sicherheit haben wir nicht. Dafür gibt es andere Sachen. Das ist auf jedes Mal wird dann auch sein oder ihr allerbeste geben. Und dann bezüglich Preise, auch da ist es mir gelungen, wenn ich meine Preise auf Index 100 am Anfang habe, dass ich Richtung jetzt bei Index 200 oder drüber bin.
Ja, super.
Da könnte man natürlich sagen, boah, dann bist du jetzt ganz teuer. Nein, die Preise sind angestiegen, weil Value for Money, was ich anbiete, sagen die Menschen gerne.
Genau, darum
Weil
geht's.
in 4, 5 Coaching-Sitzungen erreichen die Menschen dann mehr, sagen die mir, als die irgendwo anders mit 20 oder 30 Sitzung. Und beim zum Beispiel Gehalts- und Honorarverhandlungen ist es dann mehr. Wenn doch 2 Business Schools sagen, es ist die beste Gehaltsverhandlungsschule und Honorarverhandlungsschule, die wir je gehabt haben in den letzten 25 Jahren, dann weiß ich, danke, dann kann ich das mitnehmen in meine Preisgestaltung.
Das ist ein Feedback, das du bekommen hast.
Ja.
Cool. Wow. Wow. Glückwunsch. Toll, toll.
Ja. Das ist natürlich auch Inhalt, Delivery und dann natürlich auch Fragen. Immer wieder, was waren die 3 Sachen, die gut sind und was sind die 2 oder 3 Sachen, dass wenn ich die mehr mache, weniger mache, anders, dass es das nächste Mal doch noch besser ist.
Ja. Sich selber halt auch immer wieder auf den Prüfstand stellen und sich selber immer weiter verbessern. Das ist auch wichtig.
Genau.
Ja.
Genau.
Cool. So, also kommen wir allmählich zum Ende. Was du machst, haben wir jetzt schon gehört. Du hast auch schon einfließen lassen, für wen du es machst. Wenn jetzt, also uns hören auch Menschen zu, die ja durchaus noch in der Anstellung sind und viele Führungskräfte, die in Unternehmen noch arbeiten, aber auch für sich privat vielleicht ein Thema haben. Wer sollte sich denn mal bei dir melden oder wer darf sich bei dir melden? Das ist sicherlich jeder, aber für wen macht es Sinn? Wem kannst du denn gut helfen?
Also ich glaube, da geht es um Themen, wo Menschen spüren, erfahren, da muss ich etwas tun oder da möchte ich etwas tun, aber es gelingt mir nicht, das so gut wie zu machen, wie ich es machen könnte. Ob das jetzt ist bei Honorarverhandlungen oder Gehaltsverhandlungen, ob das jetzt ist bei Vertriebsthemen. Oder wie gesagt, Speaking in Public hatte ich auch einigen. Oder Menschen sagen, ich bin hin und her gerissen. Ja, das ist wie, dann sage ich, es ist wie auf ein Roundabout sein. Should I stay or should I go? Naja, wenn ich ja bleibe, was ich mache, dann hat es diese Vorteile. Aber es ist langweilig, das mache ich schon so lange. Und boah, da habe ich keine Energie mehr dafür. Und ja, die sind dann hin und her gerissen. Ja, das wäre ja toll. Aber ja, das ist nicht ganz sicher, kriege ich das denn hin? Die Menschen, die da so, wie sagt man das, zwiegespalten sind, bei solchen Themen, auch die können sich gerne melden und kann ich gerne ein 20-minütiges oder 30-minütiges erstes Telefonat, um rauszufinden, inwiefern kann ich da unterstützen? Und wenn ja, dann gerne. Das kann auch
Genau.
sein bei Menschen, die schon deren eigene Firma haben, sagen, puh, ich rechne jetzt, sag 100 pro Stunde oder 100 pro Indexstunde, was die machen. Ich traue mir aber nicht, höher zu gehen, obwohl ich doch glaube, dass ich das verdiene als Professional, weil das Feedback ist gut. Ja, auch da kann ich absolut unterstützen.
Ja, super. Gut, wo man dich findet, das ist sicherlich auf LinkedIn, soweit ich weiß, ne? Deinem Namen und du hast auch eine Website.
Ja, marceldeveny.com. Genau.
Richtig.
Und ja,
Und
wenn es beim Coaching ist ein Element. Wenn Menschen sagen, ich habe jetzt meine eigene Firma, vielleicht schon mit 2, 3 Mitarbeitern oder allein, aber ich bin dabei, das meine Sachen zu verkaufen, das geht mir nicht gut. Auch da kann ich gerne sehen, wie ich unterstütze. Und das steht zum Beispiel auf marceldeveny.com oder auf LinkedIn.
prima. Und die Links, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, sodass ihr die auch ganz einfach finden könnt. Ja, super.
Wunderbar.
Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Vielleicht noch eine Frage. Wenn jetzt also diejenigen, die uns zuhören und es sagen, huch, ja, das klingt immer so einfach bei anderen und die sich halt nicht trauen und nicht so richtig wissen, wie und was, außer dass sie dann entweder zu dir kommen können oder zu mir natürlich auch. Was würdest du denen vielleicht noch für einen abschließenden Tipp geben, wenn jemand wirklich so gar nicht, einfach nicht weiterkommt, einfach stuck ist, und sich da einfach von seinen Ängsten und seinen Sorgen bremsen lässt?
Also in meiner Erfahrung, was nicht funktioniert, vielleicht kann das auch ein Tipp sein, eine Liste zu machen mit Vorteile links und Vorteile rechts und Nachteile links und Nachteile rechts bei der Option funktioniert nicht wirklich, weil das ist mit unserer präfrontaler Cortex, the thinking part of the brain und die Ängste und so weiter sind irgendwo anders und die steuern unseres Verhalten. Ja? So habe ich mir mal Gedanken gemacht, als ich bei einer Firma gearbeitet habe, gehe ich da weg, gehe ich irgendwo anders hin? Da war ich mal am Wochenende am Strand und dann überlegt und da dachte ich, am Ende des Wochenendes werde ich es wissen. Ich wusste es. Am Montagmorgen war es wieder, ich
Genau,
weiß es
andersrum.
nicht.
Ja, genau. Das,
Genau. Also das ist, welche Stimme hin und her gerissen, höre ich mehr zu. Also dann würde ich wirklich da professionelle Unterstützung holen, weil das ist dann, weil wenn ich das dann nicht gut löse und sage, okay, ich höre nur dann, ich mache das, dann kann es sehr wohl sein, die Stimme, die da dann klingt, die geht nicht weg. Dann ist die Unsicherheit auch 6 Monate später oder 12 Monate später, siehst du, ich habe dir doch gesagt und so weiter. Ja? Und das alle Seiten gut zuzuhören, zu verstehen, die Ängste wegzunehmen, das Selbstvertrauen zu wachsen. Ja, absolut, das ist wichtig. Das andere ist, wie du auch schon gesagt hast, es hat sehr stark, ja, deine Expertise mit Positionierung zu tun, womit du anfängst. Das kann sich weiter, das ist wie eine Reise, das kann sich auch noch entwickeln.
Genau. Genau, und deshalb
glaube ich auch, ist es ein Problem, wenn die Leute, bevor sie überhaupt den ersten Schritt machen, sich schon den 823. ausmalen und versuchen, alles schon vorher vorwegzunehmen und abzusichern, weil sie so eine Angst haben, ins absolute Verderben zu rennen. Aber wie du schon sagst, es lässt sich alles weiterhin anpassen und wieder verändern. Es ist ja jetzt nicht so, dass man hier, keine Ahnung, ohne Fallschirm aus dem Flieger springt und dann tot ist. So ist es nicht. Ja? Es ist nicht so wild, wie man sich das, wie einem das Unterbewusstsein da halt vorgaukelt, weil unser Unterbewusstsein halt keine Veränderung wünscht. Der Verstand ist dafür da, uns zu beschützen, dass wir keine Dummheit machen.
Und diese Ängste kann man wie mit einem Radiergummi tatsächlich wegnehmen. Und das ist
Super.
das Schöne.
Ja.
Genau.
Prima. Vielen, vielen Dank für dieses aufschlussreiche und interessante
Gerne
Gespräch.
gemacht. Sehr gerne gemacht.
Und vielen, vielen Dank für euch da draußen, für dich da draußen, die du zugehört hast oder der du zugehört hast oder zugeschaut oder was auch immer. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Wir freuen uns, wenn es dir gefallen hat, wenn es dich inspirieren konnte. Gerne natürlich auch ein Like oder ein Kommentar dalassen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, alles Liebe. Danke, Marcel. Tschüss.
Danke, Sabine.
Und
Tschüss.
tschüss, ihr da draußen.